Kurznachrichten.
Das Dossier.
Ich begrüße auf Radio Marabu Ulrike Gero.
Hallo.
Meine Einstiegsfrage erstmal, wie geht es Ihnen? Sie verloren ja ob Plagiatsvorwürfe Ihre Professur an der Universität Bonn. Wie war jetzt der aktuelle Stand? Wir sprechen am 25. Juni 2024 miteinander.
Ja, also der aktuelle Stand ist, dass ich am 24. April 2024 vor dem Bonner Arbeitsgericht meinen Prozess oder die Kündigungsschutzklage verloren habe und daraufhin beschlossen habe, vor das Landesarbeitsgericht in Köln zu ziehen. Wir werden jetzt am 24. Juli ist die Frist, um da was einzureichen. Dann muss man normalerweise ein Dreivierteljahr warten, bis das man einen Termin bekommt. Das dürfte also so Februar, März 2025 sein. Und die Frage war aber, wie es mir geht. Und die Antwort ist, außer Geld geht es mir super gut. Ja, also es ist ganz interessant, dass ich ja tatsächlich mich eigentlich grämen sollte. Also ich würde mal sagen, ich bin jetzt kurz vor 60, ja, ich habe einen super Job verloren. Ist jetzt nicht so, als würde ich auf einem Vermögen sitzen oder ein Erbe haben oder wie auch immer. Also man könnte sich nach rationalen Kriterien einige Gedanken machen, ja. Und ich bin jetzt also seit dem 24. April, das sind ja jetzt genau fast 2 Monate, warte ich eigentlich auf den Morgen, wo ich morgens aufwache und sage, so jetzt werde ich panisch, ja. Und der ist aber noch nicht gekommen. Und inzwischen denke ich mir, vielleicht kommt der gar nicht, ja. Und das in der Tat ist der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Instanz für mich. Und das ist eigentlich tatsächlich ein interessantes Gefühl, dass ich jetzt emotional draußen bin. Also bis zur ersten Instanz habe ich naiv oder wie auch immer tatsächlich gedacht, weil mir so viele Anwälte gesagt haben, die Kündigung ist doch komplett hanebüchen, das wirst du gewinnen, habe ich das natürlich geglaubt. Und außerdem unterrichte ich ja gerne, habe noch meine Wohnung in Bonn, also untervermietet, und habe wirklich gedacht, ich gehe zurück. Und ich wäre auch erhobenen Hauptes an die Uni zurückgegangen, ja, hätte da meine Klassen gemacht. So. Und dann ist es anders gekommen. Und in dem Moment habe ich aber, das liegt ja da auch, ne? Sie, wir können jetzt, da liegt ja so ein T-Shirt, sehen Sie das?
24.04.2024,
I did it, steht da drauf, ja. Und das haben mir die Montagsdemonstranten geschenkt an dem Nachmittag.
Ah, schön.
Und immer wenn ich auf dieses T-Shirt gucke, dann wird mir klar, das Fallbeilurteil war ein Fallbeilurteil, aber es war trotzdem auch ein Befreiungsschlag. Und ich bin jetzt emotional draußen, das heißt, ich gehe jetzt noch vor das Landesarbeitsgericht, auch vielleicht für die Geschichtsbücher oder was auch immer, ja, für die Akten, aber ich bin nicht mehr emotional befangen, und ich habe mir natürlich inzwischen auch abgeschminkt, dass ich an die Uni Bonn zurückkommen werde, aber wenn man das sozusagen betrachtet, so als Außenstehende fast, was die Bundesrepublik mit so einem Verfahren macht, dann kann einen das ja fast neugierig machen, ja, was dann nächstes Jahr nochmal passiert.
Wir werden in diesem Interview ein bisschen durch Ihr Leben streifen. Sie sind ja mit im Friedensnetzwerk mit Dieter Dehm. Ich weiß jetzt nicht, sind Sie direkt mit dabei oder sind wir, glaube ich, beide mit dabei?
Wir sind dabei.
Wir sind beide dabei. Ja, ja. Und zumindest bei unserem letzten Treffen in Berlin beim Ivan Rodionow, da waren Sie zugeschaltet und da haben Sie 2 interessante Sachen gesagt, die ich, glaube ich, so noch nicht wahrgenommen habe. Und die möchte ich jetzt mal in den ersten Interviewteil mit einbringen. Eine Sache, dass Sie aus einfachen Verhältnissen kommen, also nicht aus einer großen akademischen Umfeld, so habe ich das verstanden, und ich würde Sie vielleicht ein bisschen bitten, über Ihre Herkunft zu erzählen, wie sich auch Ihr Berufswunsch geprägt hat, der Bildungsweg.
Also da könnte ich tatsächlich einiges zu sagen. Danke für die Frage, weil die Frage ist ja inzwischen eigentlich auch schon tabuisiert. Ja, ja. Das ist ja das Erste, dass wir gar nicht mehr fragen, wo die Leute herkommen, und deswegen auch gar nicht mehr vermessen. Also messen im Sinne von vermessen, ob jetzt zum Beispiel die meisten Professoren Eltern haben, die schon Professor sind oder eben nicht. Ja, und es gibt ja Kölner Zeitschrift für Soziologie, einschlägige Studien darüber, dass zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen 90% der nordrhein-westfälischen Professoren Eltern haben. Ja? Aber die Tatsache, dass Sie mir diese Frage stellen, finde ich darum schon mal interessant, weil eigentlich ist das ja schon eine tabuisierte Frage, weil wir gar nicht mal darüber nachdenken, dass das für die einen normal ist, Professor zu werden, und dass die anderen viel dafür tun oder zumindest sehr viele Wege hochkrabbeln müssen, um das zu werden. Ja, bei mir dürfte letzteres der Fall sein. Ist ja auch so ein, kann man gar nicht so beschreiben, aber zumindest bildungsfern. Der Begriff heißt ja heute bildungsfern. Ja. Und meine beiden Eltern haben also einfach kein Abitur. Meine Mutter ist ein Flüchtling aus Schlesien und dann in der sowjetischen Besatzungszone und dann nochmal weiter in den Westen. Also das habe ich im Rheinland, Ding Mutter, das ist so eine Flüchtling, ne? Das habe ich lang gehört, ne? Wie man so sagt. Ja, das kann kein Kirmes. Und mein Vater damals war ja noch Schulgeld, ja, und hatte einfach nicht gute Noten, um ein Stipendium zu bekommen, und dann konnte man das Schulgeld nicht bezahlen und dann gab es kein Abitur, ja, also das macht man sich ja nicht mehr klar, so. Und insofern bin ich tatsächlich sozusagen von der Grundschule aufs Gymnasium und vom Gymnasium an die Uni eigentlich nur gekommen wegen meiner Lehrer. Ich hatte ganz tolle Lehrer. Ja, also man muss sich das wirklich so vorstellen, dass am Übergang von der Grundschule zum Gymnasium, da sollte ich ja nicht hin, ne? Dass der Rektor der Erich-Kästner-Grundschule bei meinen Eltern gewesen ist. Damals haben die Lehrer ja noch mitentschieden, wo ein Kind hingeht, Realschule, Hauptschule, Gymnasium. Und meinen Eltern gesagt, ihre Tochter geht aufs Gymnasium. Ja? Mhm. Und dann durfte ich aufs Gymnasium, weil meine Eltern natürlich einem Studiendirektor oder Schuldirektor nicht widersprochen haben. Und dann ist das Gleiche nochmal gewesen, weil dann war 1983 Abitur und ich hatte das jahrgangsbeste Abitur. Aber sollte natürlich eine Banklehre machen, ja, weil du heiratest ja doch, ja. Also wir waren natürlich katholisch, du heiratest ja doch und überhaupt Mädchen auf die Uni, was soll das, ja, 1983. Und dann ist tatsächlich dann der Direktor des Gymnasiums, ja, Dr. Schotten, das werde ich nie vergessen, man ist da irgendwie so 17 oder so, ja, und abends 19 Uhr, der Schuldirektor steht vor der Tür, ja, ich muss mal mit deinen Eltern sprechen, ja, und dann geh du mal hoch auf dein Kinderzimmer. Und dann hörte ich schreien, ja, also es ist eine heftige Auseinandersetzung und Türen knallen, ja, weil meine Mutter dann auf die sozusagen, der Schotten hat einfach gesagt, ich werde dafür sorgen, dass ihre Tochter studiert. Und meine Mutter ist sozusagen türenschlagend aus dem Wohnzimmer gegangen, ja. Mhm. Also das sind alles Geschichten, die mich geprägt haben. Ja? Also ich habe einfach verstanden, dass ich sozusagen nach oben, wenn man das so, also in einen sozialen Aufstieg, so nennt man das ja, nur gekommen bin dank ganz engagierter Lehrer, die sich eben an mehreren Stationen nicht gescheut haben, persönlich bei meinen Eltern mich zu stärken. Ja? Weil alleine, das würde ich auch sagen, hätte ich das nicht geschafft. Also alleine dieses Rückgrat zu haben in jungen Jahren mit 17 oder so zu sagen, ich mache jetzt keine Banklehre, das ist ja nochmal ein anderer Kraftakt. Aber ich hatte halt diese Lehrer. Ja? Ich bin ewig dankbar. Und so ging es eigentlich weiter. Also ich war dann an jeder Station, die so weiterging, hatte ich immer, heute würde ich sagen, irgendwie so ein Mäzen. Ich war ja dann in Paris, da war es genauso. Dann kam ich da an, hatte ich ein Stipendium vom DAAD 1986 und dann sollte ich eigentlich in diesen normalen, sagen wir mal, Ausländerstudiengang, ne, wo so alle Ausländer an der Sciences Po da ein bisschen was über Frankreich gelernt haben, ja. Und nach 3 Monaten kam dann bei mir ein Monsieur Michel, Professeur Michel, und der sagte, vous avez beaucoup de talent, Sie haben sehr viel Talent, können Sie mal in den richtigen Studiengang, ja. Und so wurde ich dann aus diesem Ausländerstudiengang sozusagen befördert in den richtigen Studiengang an Sciences Po und habe da, den kleinen Schlenker muss ich noch machen, bei Hélène Carré-Dancausse studieren dürfen. Das war ja damals die ganz große Sowjet-Expertin in der in Frankreich. Die hatte 1983 ein wahnsinnig wichtiges Buch geschrieben, L'Empire éclaté, also das aufgeplatzte Reich. Die hat 83 schon vorausgesehen, dass die Sowjetunion sozusagen an multiethnischen Spannungen zerbersten wird. Und die war dann in der Académie de France, also eine ganz wichtige Frau. Und bei der habe ich dann studieren dürfen. Und das sage ich deswegen, weil ich ja jetzt in den letzten Monaten so in Kritik geraten bin, dass ich mich zur Ukraine doch besser nicht äußere, weil ich keine Osteuropa-Expertin sei. Ja. Und dann würde ich hier doch nur mal gerne sagen, dass ich 1986 bis 88 bei Hélène Carré-Dancausse Études soviétiques et est-européennes studiert habe, also sowjetische und osteuropäische Studien in Paris.
Wir haben ja in der DDR, dort bin ich sozialisiert, einen Satz immer wieder gehört, jeder Pädagoge in der DDR kennt das, das Bildungsmonopol der Reichen gebrochen. Das könnte man hier ja vielleicht so ein bisschen sagen, jetzt auch in dem Fall, dass in der alten BRD Sie auch eine gute Förderung erfahren haben.
Kann ich da einen persönlichen Satz zu machen, der mir wichtig ist, ja, weil meine Mutter ist ja aus Oppeln nach Delitzsch geflohen. Ja. Ja, die hat 45 bis 53 in Delitzsch gewohnt. Und ich bin da tatsächlich letztens im Stadtarchiv mal gewesen, weil meine Mutter 85 geworden ist und ich mal nachgucken wollte. Man hat tatsächlich noch die Schulbücher gefunden, ja, von 45 bis 53 und die Zeugnisse und ihre FDJ-Karte. Meine Mutter war eine gute Schülerin, kriegte deswegen immer diese Ferienurlaube, Kühlungsborn und so, ja. Und dann hat ja mein Opa am 17. Juni 53 mit protestiert, dann die Stelle verloren, ein Gerichtsverfahren gehabt, ist als Nazi beschimpft worden, ist dann über die grüne Grenze rüber 54 in den Westen, ja. Und dann kam meine Mutter also mit 16 im Westen an und musste sofort ins Büro, weil Schulgeld, auf die Schule geht nur der jüngere Bruder, natürlich nicht das Mädchen, schlesische Familie, ja. Und ich glaube, meine Mutter als ich kleines Kind war und es nicht verstanden habe und meine Mutter mir irgendwelche Englischvokabeln abgehört hat, hat sie immer gesagt, hast du es gut, dass du hier im Westen auf die Schule gehen darfst? Weil ich hätte das in der DDR auch gedurft. Und das habe ich aber als 5-, 6-, 7-Jährige natürlich nicht verstanden, aber jetzt sozusagen retrospektiv verstanden und das ist mir sehr wichtig, das mal zu erwähnen. Ja, also wenn man das mal kapiert hat, was die eigene Mutter in der DDR hätte werden können, im Westen nicht geworden ist und was ich dann aber im Westen werden konnte, kann man sich einiges erschließen. Ja.
Und das waren ja auch diese ganz harten Jahre, diese ersten Jahre in den 50er Jahren oder die gesamten 50er, 60er Jahren, dann in den 70er, 80er Jahren gab es ja auch einen viel größeren Diskurs. Sie sprachen bei dieser Sitzung bei unserem Friedensnetzwerk noch einen weiteren Sachverhalt an, den ich hier nochmal mit reinnehmen möchte, nämlich den Ausschluss vieler Akademiker nach 1990 aufgrund politischer Nähe zum Staat der DDR. Das war eigentlich üblich, wer Akademiker war in der DDR, war in der Regel zumindest irgendwo organisiert. Das muss nicht zwangsläufig die SED gewesen sein, aber wenigstens, sagen wir mal, in irgendwelchen Kulturgruppen oder so. Und einige ihrer Positionen ab 2009 möchte ich in unserem Gespräch heute auch behandeln. Haben die Ereignisse der letzten Jahre Ihren Horizont bei diesen Dingen erweitert, auch die Erfahrungen mit Medien?
Also erstmal möchte ich sagen, zu diesem 1990er Bruch, ich habe eine Frau, die mir jetzt, nachdem ich ja 2 Jahre doch sehr durchs Leben geschleudert wurde, man muss sich das schon mal sehr plastisch vorstellen, dass solche Hatzjagden, das ist kein Ponyritt, ja, und da ist vieles liegen geblieben.
Das glaube ich.
Ja, zum Beispiel einfach mal Steuererklärung oder auf Belege achten oder so, ja. Und dafür habe ich mir dann ein bisschen Hilfe geholt, ja, um diese über 2 Jahre, 22, 23 Steuererklärungen zu sortieren. Und die Frau, die das macht, ja, die hatte dann meine Geschichte ein bisschen verfolgt und hat mir irgendwann, als wir uns ein bisschen besser kannten, erzählt, dass sie ist nämlich auch DDR und ihr Vater war Professor und die hatten irgendwie 3 Kinder und dann wird er gekündigt nach der Wende und nimmt sich das Leben.
Ja, das kenne ich auch Fälle.
Und das war, in dem Moment haben wir beide angefangen zu heulen und haben tatsächlich überhaupt erstmal eine Parallelität gesehen, ja, weil die natürlich diese Szene vor Augen hat. Und ich aber im Vorfeld genau diesen Satz gesagt hat, wissen Sie was, ich bin eigentlich nur froh, dass ich das überlebt habe die letzten 2 Jahre.
Ja.
Ich bin wirklich, also wenn Sie mich fragen, wie es mir geht, ist das mein erster Satz. Ich bin eigentlich nur froh, wenn ich mir heute nochmal vor Augen führe, was das alles war, 160 Hassartikel und so weiter, dass ich das überlebt habe, dass ich meine Heiterkeit wiedergefunden habe und dass ich nicht in die Verbitterung gegangen bin, ja. Und auch nicht in die Wut und auch nicht in die Rache und auch nicht in die Aggression, so. Aber das Erleben, das mir erstmal klar wurde, weil ich bin ja westsozialisiert, ich war zum Zeitpunkt des Mauerfalls in Paris, Brüssel, sonst wo, ja, also um ehrlich zu sein, war damals diese 89er-Schicht, das war nicht mein Ding, ja. Ich hatte damals, wenn ich das erzählen darf, in Paris ständig Kindermädchen irgendwie aus Halle, Dresden und so weiter, dann habe ich die mal gefragt, sag mal, warum geht denn die nicht nach Köln oder Stuttgart oder so, da hat mir eine Birgit mal gesagt, wissen Sie was, wenn ich nach Köln gehe, bin ich Ostdeutsche, wenn ich nach Paris gehe, bin ich Deutsche.
Ja,
da habe ich das zum ersten Mal verstanden. Ja, also wenn Sie sozusagen am Niederrhein da irgendwie, keine Ahnung, sozialisiert sind, was sollte ich verstehen? Ich verstehe mit 30 Jahren Verspätung auch über meine Corona-Positionierung und über meinen kleinen, sagen wir mal, Fanclub, den ich da im Osten habe, ja, Dresden, Leipzig, Halle irgendwo und über meine Bekanntschaft mit Gabriele Gysi, die mir im Prinzip seit 2 Jahren den Kopf wäscht und sagt, nichts, was in deinen Schulbüchern stand, ist auch nur im Entferntesten die Realität dessen, was wir erlebt haben, versteht man so langsam, ja, wie eigentlich, ja, wie man eben anders sozialisiert wurde, um es mal so zu sagen, ja. So, also dann haben wir schon mal diesen 1990er Moment, wo ich eine Solidarisierung erfahren konnte mit dieser Frau aus der DDR, die ihren Vater darüber verloren hat, dass Professoren wegsortiert wurden. Und ich bin ja dann tatsächlich jetzt gekündigt worden, 2023, in einer mir unvorstellbaren Weise, die ich naiv, romantisch, wie auch immer, vielleicht überheblich, nie mir hätte vorstellen können, weil ich ja vorher jemand war. Ja, also ich habe ja L'Ordre Polymerit, ich habe Herrn Gauck auf Staatsbesuch begleitet. Also ich habe irgendwie schon gedacht, dass ich in dieser Bundesrepublik eine irgendwie, sagen wir mal, tragende Stimme zu Europa bin und dass diese Stimme irgendwie Gewicht hat und dass, wenn ich jetzt sage, Leute, mit dem Ukraine-Krieg verlaufen wir uns, ja, dann, dass man mir zuhört, wenn vorher in der FAZ immer steht, die hochintelligente Ulrike Gero oder so, ja, und dass das dann nicht der Fall war, dass in dem Moment, wo ich bei diesen Fragen, also Corona, Ukraine, waren ja diese komplett zementierten Diskussionen und man das Gefühl hatte, da war kein Durchkommen und wenn man da abbiegt, wurde sofort die Tür verriegelt. Und das habe ich in einer Massivität ja nur deswegen erfahren können, weil meine Türen ja vorher immer offen waren. Maybrit Illner hier, Anne Will da, Deutschlandfunk hier, ja. Und auf einmal merkt man, wenn du das aber sagst, dann bist du da draußen. Und wenn sie das mit einer Westsozialisation machen, wo sie immer tatsächlich ja geglaubt haben, hier haben wir doch ein offenes Meinungsspektrum, wir diskutieren doch hier, hier fliegt doch keiner raus, das ist doch, was wir erzählen. Und dann erfahren sie es am eigenen Leib wie so eine Herdplatte, die sie anfassen und sie ist ganz heiß, ganz heiß, diese Herdplatte, da wird ihnen aber anders, ja?
Ja, also das ist für ein Tabuthema, mit dem ich mich seit vielen Jahrzehnten eigentlich sogar befasse, diese unterschiedliche Sozialisierung. Kommen wir vielleicht nachher noch drauf zurück. Sie haben aber von Humor gesprochen, da habe ich jetzt was. Sie sind auf jeden Fall Ritter eines französischen Ordens, stehen im Goldenen Buch Ihrer Heimatstadt Grevenbroich. Auch noch ein Ehrenring der Ärztekammer von Wien 2019 gar. Hinzugekommen ist 2023 das goldene Brett vorm Kopf.
Steht da oben.
Klingt sehr interessant. Haben Sie das selbst abgeholt auch oder wurde das zugesandt?
Das hat man mir tatsächlich zugesandt, ja, genau, da oben steht das. Ist aber nur aus Holz, hat mich sehr geärgert, weil normalerweise Gold. Sind ja solche Trophäen, also entweder aus Bronze oder so oder wenigstens Gold lackiert, ja. Aber hier ist wirklich nur Holz und ein bisschen Goldfarbe drüber. Das fand ich schon ein bisschen armselig, ja.
Aber wirklich billig, muss man sagen.
Ne? Wirklich ein Gold, billig, ja.
Billig, so richtig billig. Wir werden aber nachher nochmal auf den Preis zurückkommen, da habe ich nämlich einiges recherchiert dazu. Wir wollen aber jetzt Ihren ersten Musiktitel spielen. Sie haben 4 Titel ausgewählt für unser Programm. Ein europäisches Mon Européen. Ich bin mit Frankreich ganz schwer französisch, obwohl ich Marcel heiße.
Mon Européen, meine Europäerin von Damien Saez, Song von 2016. Also der Typ ist so ein bisschen, sag ich mal, so ein bisschen wie Pink Floyd, also eigentlich so, ich sag mal, ranzig auf Drogen und so. Der ist so ein richtiger Krawallmacher in Frankreich, ja. Man kann sich auch auf Spotify so mal das Cover der CD angucken. Das ist so ein bisschen so ein Harlekin mit so weiß bemaltem Gesicht und Tränen in der Auge. Der Song Mon Européen, meine Europäerin, für alle, die jetzt nicht Französisch sprechen, ist eigentlich der Song: Europa ist ganz toll und die EU ist scheiße, ja. Mon Europe, c'est pas Bruxelles, mon Europe, c'est pas Genève. Mein Europa ist nicht Brüssel, mein Europa ist nicht Genf, aber mein Europa, das ist die Tresen und wo die Leute am Tresen stehen in Brüssel und eine Pfeife rauchen und keine Ahnung auf der Parkbahn in Portugal. Das ist sein Europa und das ist wunderschön. Ja.
Genießen wir Musikauswahl von Ulrike Gero.
Elle est pop, putain du pognon. Elle est vendue du nord ou d'ouest. Elle est vendue du sud ou de l'est. Elle est sans abri à la rue. Elle est toujours peine perdue. Elle est gitane, elle est profane. Elle est con, la gauloise plane. Elle est toujours fumeuse de joint. Elle dort dans les gares en chemin. Elle est solidaire au combat. Elle est Varsovie, Messina. Elle est pas banquière pour un sou. Elle est pas botte au garde à vous. Elle est sans abri, sans frontières. Elle est contre totalitaire. Elle est je t'emmerde avec ta thune. Elle est vas-y resserre une brune. Elle est ma gueule de Picasso. Elle est tous mes potes au pinceau. Kusturica, Sarajevo. Elle est pas loin la Gestapo. Mon européenne c'est pas la Bruxelles. Mon européenne c'est pas Genève. C'est pas la thune qui marche ou crève. Tu sais moi mon européenne, elle a pas vraiment de frontières. Son corps c'est la planète entière. N'en déplaise au peuple bourgeois. Tu sais mon européenne à moi, elle est cupon ras sur l'épaule. Elle est tatouage de la tôle. Elle est accordéon sanglot. Elle est accorde-moi un tango. Elle est destin des origines. Elle est racine gréco-latine. Elle est contre l'union bancaire. Elle est mes révolutionnaires. Elle est potamimi pinson. Elle est roumanie sans pognon. Elle est guillotine pour les rois. Elle est plutôt comme toi et moi. Elle est pas médiatique je crois. Elle est pas politique bourgeois. Elle est paysanne au combat. Elle est partisane quand elle boit. Elle est ouvrière licenciée. C'est pas la fille du progrès. Elle est pantonéon métro. Elle est plutôt Manu Crado. Elle est nordique nord-africaine. Elle est un peu baltique aussi. Elle a des airs de statue grecque. Elle a des airs des italiques. On dirait Paris à Venise. Qu'on dirait Namur aux Marquises. C'est Gauguin qui peint la terre comme un pinceau, vous dit mon frère. Mon européenne c'est pas Bruxelles. Mon européenne c'est pas Genève. C'est pas la thune qui marche ou crève. Tu sais moi mon européenne. Elle est pas Merkel ou Hollande, c'est pas Laval, c'est propagande, les discours de nos bistrots. Elle est roumaine dans les métros, à la port, au fin du mois, n'en déplaise au peuple bourgeois. Elle est pas Mercedes, je crois, elle est plutôt grecque au combat. Elle est suédoise dans la croix, elle est mon ardoise quand je bois.
Montag, der 1. Juli 2024. Bald beginnt die Vorweihnachtszeit. Nach diesem französischen Titel verspreche ich für die heutige Audiodatei eine weitere Musikmoderation. Aber jetzt, mon Dieu, das Waterloo von Emmanuel Macron. Ganz vorn liegt Marine Le Pen. Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Frankreich rund 34% der Stimmen. Der Zusammenschluss der Linken und Grünen kommt auf 29% und Macron und die Seinen liegen bei 21%. Die Tagesschau frohlockt Macrons Lager und die Linken wollen nun aufeinander zugehen. Was bedeutet, alle Wahlverlierer schließen sich gegen den Wahlgewinner zusammen. Eine größere Verachtung von Demokratie in Meldung 1 vermag ich mir nicht vorzustellen, egal in welcher Sprache.
Für Klo? Gibt es auch ein anderes Wort. Toilette nämlich.
Das ist richtig.
Auch zum 1. Juli ist der Taurus noch nicht geliefert.
Eine neue Ära. Lass mir ein neues Leben.
Na, 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 na. Aber die Musik hat uns heute, habe ich ja versprochen, eine echte Musikmoderation kommt noch. Wladimir Selenskyj bittet den Westen um mehr Flugabwehr.
The victory will change the world.
Das US-Militär in Europa erhöht die Alarmbereitschaft. Russland meldet einen ukrainischen Drohnenangriff. Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Heusken, wirbt für eine NATO-Beitrittsperspektive der Ukraine. Für mich eine deutliche Erklärung. Wir wollen den Krieg um jeden Preis nach Deutschland tragen. Auch wenn Herr Heusken ihn verachten dürfte. Gerne Egon Krenz.
Russland hat Deutschland noch nie angegriffen. Noch nie. Aber zweimal hat Deutschland Russland angegriffen.
Aber es gibt auch Grund zum Optimismus. Das nächste Mal wird das letzte Mal sein. Wladimir Selenskyj hält Gespräche mit Russland über Vermittler für möglich. Er erklärt es in einem Interview mit dem Philadelphia Inquirer. Die russischen Streitkräfte übernehmen eine ukrainische Befestigung bei Kirovo. Explosionen gibt es in Kiew, aber auch in einem Vorort von Charkow. Russisches Militär startet Raketenangriffe auf einen Stützpunkt des Krakenbataillons. Pavel Muravaiko, stellvertretender Verteidigungsminister von Weißrussland, gibt bekannt, 10 NATO-Bataillone operieren an der Grenze zwischen Weißrussland und den EU-Ländern. Eine Musikmoderation habe ich versprochen. Ich habe den Ursprung des Döp-Döp-Döp herausgefunden. Die aktuelle Single der 79-jährigen Dolly Parton, ein Klassiker von Collective Soul aus den 90er Jahren. Die Band um die Roland-Brüder aus Stockbridge, Georgia, hatte auch diesen kleineren Hit, All That I Know. Die Geschichte um das Döp-Döp-Döp, liebe Gesicherte und Hochversicherte.
Und ich bin zu weit gegangen.
Schwere Unwetter gab es in Frankreich und der Schweiz. Heute dicht bewölkt, gebietsweise kräftiger Regen. Temperaturen um die 20 Grad. Ähnlich morgenfreundlicher im Osten, auch am Mittwoch. Zum Donnerstag wieder mehr Gewitter. Windig, so geht es auch in die kommende Woche.
Machen Alternative Music.